Womit verbindet ihr die 10 Gebote? Was kommt euch in den Sinn? Vielleicht ein Bild oder eine Szene aus dem Film? Mir fällt da ein Bild ein. Und zwar, wo ich kleiner Bub war, hatte ein befreundetes Ehepaar aus der Gemeinde so eine Steintafel an der Wand hängen. Und auf dieser Steintafel waren die 10 Gebote auf Deutsch aufgeführt, also so ähnlich wie es hinter mir angedacht ist. Und dieses Bild, das habe ich mir immer wieder betrachtet, wenn ich bei denen war. Das hatte so was Edles, aber gleichzeitig auch was sehr Strenges. Sagte einem, was man tun soll oder besser, was man lassen sollte. Vielleicht kennst du ja auch so ein Bild. Hast es vielleicht sogar zu Hause selber im Wohnzimmer oder im Esszimmer hängen oder es hängt bei Freunden oder Verwandten. Was denkst du, wenn du dieses Bild siehst? Was verbindest du damit? Im Nachhinein betrachtet hat das für mich etwas Distanziertes. Eigentlich hat das mit meinem Leben nichts zu tun und doch will es mir sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Möglicherweise kannst du aber vielleicht mit so einem Bild auch gar nichts anfangen und du hast es eher mit einem Film. Du hörst die 10 Gebote und dir fällt vielleicht auch dieser Film ein, wo ich das Startbild hinter mir habe. Du hast vor deinem inneren Auge diesen älteren Mann, der 2 Steintafeln in den Armen hält, einen wütenden Gesichtsausdruck im Gesicht und unten, also ein bisschen weiter weg, sind lauter Leute, die feiern ein Fest und hüpfen um so ein goldenes Tier rum und der schimpft auf die ein. Was denkst du darüber? Was verbindest du damit? Mein Gedanke dazu ist nicht unbedingt ein positiver. Hier hat offensichtlich irgendwer was falsch gemacht und wird dafür ausgeschimpft. Vielleicht hast du aber zu den 10 Geboten auch gar keinen Bezug, hast dir bisher keine Gedanken darüber gemacht. Klar, du weißt, das hat irgendwas mit Kirche und Glauben zu tun, aber dich hat es bisher nicht interessiert. Vielleicht schreckt dich das Wort Gebot aber doch etwas ab. Wir sind ja schließlich in Deutschland und gefühlt gibt es für alles und jeden irgendein Gesetz oder Gebot, was man zu halten hat. Und wenn wir ehrlich sind, dann finden wir die meisten Gesetze jetzt nicht unbedingt positiv. Gesetze werden von uns in der Regel als was Begrenzendes wahrgenommen. Und wenn wir sie nicht einhalten, dann werden wir dafür bestraft. Sie beschränken unsere Freiheiten und wir müssen Strafe zahlen, wenn wir sie nicht einhalten können. Und teilweise empfinden wir sie vielleicht sogar als unfair, als willkürlich. Aber ist das wirklich so? Wenn Gesetze und Gebote gefühlt negativ sind, warum gibt es sie dann überhaupt? Mein ein Grund wird uns allen logisch sein. Es gibt sie zum Schutz vor denen, die anderen schaden wollen. Jetzt sind wir aber doch hier in der Gemeinde und da lieben wir uns doch alle gegenseitig. Brauchen wir da wirklich Gesetze und Gebote? Wie kommt es da, dass Gott 10 Gebote gibt und noch einige mehr, also im Alten Testament sind es insgesamt 613 Gebote. Warum gibt er sie und was hat das mit ihnen auf sich? Was hat das mit uns zu tun? Wie können und sollen wir sie verstehen? Welchen Nutzen haben sie auch noch heute für uns als Nachfolger Jesu? Diesen Fragen wollen wir in unserer Predigtreihe die 10 Gebote in den nächsten 7 Wochen nachgehen. Und heute schauen wir uns den Start und sozusagen das Warum an. Ich denke, der Einstieg zum Thema Gesetze und Gebote hat gezeigt, dass die nicht unbedingt positiv von uns wahrgenommen werden. Gesetze haben einen schwierigen Stand, würde ich sagen, und definitiv eine Imagekrise. Die meisten Menschen empfinden sie als was Begrenzendes, das es doch eigentlich häufig gar nicht braucht, oder? Braucht ihr all die Regeln? Wer findet die toll? Ach, noch ein Gesetz rausgebracht. Wow, super. Noch was, woran ich mich halten kann. Nicht selten denken wir, dass uns irgendjemand willkürlich irgendwas draufdrücken will, uns bestimmen will. Und wenn wir uns nicht dran halten, dann kann er uns bestrafen. Einige von uns haben vielleicht sogar schlechte Erfahrungen mit strengen Gesetzen oder denjenigen gemacht, die sie versuchen durchzudrücken. Und unser Problem ist, dass wir diese negativen Erfahrungen mit Gesetzen und Geboten auf Gott und die Bibel übertragen. Und wenn dem so ist, dann empfinden wir die Bibel als ein Buch, das uns sagt, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Die Bibel ist sozusagen das bürgerliche Gesetzbuch der Christen. Noch ein Verhaltenskodex, an den wir uns halten müssen. Und Gott ist mangels Gewaltenteilung, ich meine im Alten Testament, da waren sie noch nicht so weit, schlicht und einfach alles. Das heißt, er ist der Gesetzgeber, er ist der Richter und er ist auch der Polizist, der darauf achtet, dass wir es einhalten. Natürlich denkt das keiner plump von uns. Aber überleg mal, siehst du Gebote positiv? Ist das was, wo du sagst, wow, danke Gott, dass du uns die gegeben hast? Oder eher als, ui, da kann ich was verkehrt machen. Ich kann uns schon mal so viel verraten, unser Blick auf Gebote und Gesetze ist falsch. Meiner Meinung nach noch nicht mal nur in Bezug auf die Bibel, aber definitiv und da sehr besonders. Ich behaupte nämlich, die Gebote Gottes sind eine Einladung, ihm zu vertrauen. Sie sind nicht als Last gedacht. Sie sind nicht etwas, womit Gott uns unterdrücken oder bestimmen will. Und um dem auf die Spur zu kommen, müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie Gesetze und Gebote generell in der Bibel vorkommen. Wenn ich jetzt fragen würde, was ist das erste Gesetz in der Bibel? Wer weiß es? Du sollst nicht von dem einen Baum essen, das ist ein Gebot, oder füllt die Erde. Gott gibt sehr, sehr früh Gebote und Gesetze, aber ist die Bibel jetzt ein Gebotsbuch? Wenn wir die Bibel lesen, muss uns bewusst sein, sie ist eine Geschichte. Eine Geschichte Gottes mit den Menschen. Sie ist nicht zuallererst Verhaltenskodex. Es geht in der Bibel nicht vor allen Dingen darum, was wir tun und was wir lassen sollen, sondern es geht darum, wie Gott mit den Menschen lebt. Wir lesen von seiner Geschichte mit den Menschen und es geht darum, dass Gott eine Beziehung zu den Menschen haben will. Das ist der Hauptgrund, der Hauptinhalt der Bibel. Es geht darum, um die Beziehung zwischen Gott und Menschen und eine Beziehung braucht immer Vertrauen, damit sie funktioniert. Vertrauen, das im Alltag mit Leben gefüllt wird. Denn Vertrauen ist nichts, was wir theoretisch machen können. Vertrauen kann man nicht reden. Meine Liebe zu Caro, welchen Wert hätte die, wenn in meinem Alltag es rüberkommen würde, dass ich mich überhaupt nicht für sie interessiere? Wenn ich meine Freizeit lieber mit anderen Frauen verbringen würde, wer von euch würde mir glauben, wenn ich sage, ich liebe meine Frau? kein Mensch. Caro weiß, dass ich sie liebe, weil sie das an meinem Leben sehen kann. Weil ich mich für sie interessiere, weil ich mit ihr Zeit verbringe, weil ich mein Leben mit ihr teile. Es kann sogar mal vorkommen, dass Caro zu mir sagt, wenn du mich liebst, kannst du mir das zeigen, indem du ... tust oder ... lässt. Empfinde ich das dann als ein einschränkendes Gebot? Meine Frau macht Gesetze? Oder sehe ich das als eine Chance, meine Liebe zu zeigen? Selbst wenn niemand sonst von euch mit Caro verheiratet ist, wovon ich sehr stark ausgehe, werdet ihr wissen, dass ich recht habe mit dem, was ich sage. Warum ist das so? Weil es ungeschriebene Regeln gibt, die für alles und jeden gelten, und keiner von uns hat jemals eine Steintafel vor die Nase gehalten kriegt, wo drauf steht, Vertrauen muss gelebt werden. Aber wir alle wissen, dass es so ist, und wir alle leben das in unseren Beziehungen. Genauso war und ist es bei der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Am Anfang der Bibel lesen wir davon, dass Gott mit den Menschen in einer direkten Beziehung war. Das heißt, die haben miteinander so gelebt, wie wir es heute machen. Wir sehen uns, wir können miteinander reden, wir verbringen Zeit miteinander. Genauso hat Gott mit seinen Menschen am Anfang gelebt. Und um ihr Vertrauen ihm gegenüber leben zu können, gab Gott ihnen eine Regel. Sie lautete, zeig mir, dass du mir vertraust, indem du alles genießen kannst, außer die Frucht von diesem einen Baum. Und jetzt stellt euch das bitte nicht wie so ein kärglicher, ganz kleiner Garten vor, wo halt nur zwei Bäume drin standen. Gott gibt immer in Fülle. Da waren so viele Bäume da, dass ich mir denke, warum musst du irgendeinen rauspicken? Es ging bei der Regel nicht darum, den Menschen etwas vorzuenthalten, sondern es ging darum, ob die Menschen Gott vertrauen würden, dass er das Beste für sie im Sinn hat. Leider entschieden sich die Menschen gegen Gott. Die Folge davon war der Zerbruch der Beziehung zwischen Gott und Mensch, und das hat zur Folge, dass Sünde, Krankheit, Schmerzen, Leid und Tod ins Leben gekommen sind. Denn wir lesen in der Bibel, Gott ist Leben. Wenn Gott Leben ist, was ist das Gegenteil davon? Zerbruch, Zerstörung, Schmerz und Leid. Gottes Versuch, mit den Menschen eine Beziehung, und zwar eine direkte und gute Beziehung, aufrechtzuerhalten, war sozusagen gescheitert. Aber Gott gab nicht auf. Stattdessen lesen wir, wenn wir weitergehen, dass er sich jetzt eine Familie rauspickt und anhand dieser Familie zeigen möchte, wie die Menschen wieder eine gute Beziehung zu ihm haben können. Das ist der Start der Beziehung zu Abraham. Nachdem sie über mehrere Jahrhunderte dann zu einem großen Volk herangewachsen sind und in Ägypten versklavt wurden, greift Gott ein, befreit sie aus dieser Sklaverei und mittlerweile nennen sie sich Israeliten. Dieses Volk sollte nun in einer direkten Beziehung mit Gott leben und so allen Menschen zeigen, wie Gott ist und wie sie selber auch in wieder eine direkte und gute Beziehung mit Gott kommen können. Israel ist sozusagen wie so ein Modell, wie bei einer Modelleisenbahn, wo du von oben drauf gucken kannst, wo du dir beispielhaft manche Dinge ansehen kannst. Israel ist dieses Modell Gottes für alle Menschen, wie eine Beziehung zu ihm funktionieren und aussehen kann. Damit es aber diesmal klappt, hat er ihnen quasi Regeln gegeben, wie sie die Beziehung und das Vertrauen zu ihm leben können. Und die 10 Gebote sind sozusagen die Verfassung für diesen Vertrag, die Grundregeln, der Start, das, worum es inhaltlich geht. Lasst uns jetzt mal diesen Anfang, dieser Verfassung angucken. Da heißt es, dann redete Gott. Er sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Wir achten jetzt zuerst mal auf das, was da nicht steht. Hier steht nicht, Paragraph 1, Gesetz 1, du sollst oder du sollst nicht. Die 10 Gebote beginnen nicht mit einem Gesetz. Darüber hinaus fällt auf, hier ist keine Androhung von Strafe. Dürfte man bei einem Gesetz nicht erwarten, dass dann, wenn, dann, sonst drinne steht? Also wenn du das tust, dann passiert das. Wenn du es nicht tust, kriegst du die Strafe. Steht hier nicht. Gott macht deutlich, indem er weder direkt mit dem Gesetz startet, noch als allererstes eine Strafe in Aussicht stellt, wenn man es bricht, dass es nicht darum geht, etwas richtig oder falsch zu machen. Er startet stattdessen, indem er sich vorstellt. Das zeigt zum einen die Autorität, woher diese Gebote kommen, und zum anderen zeigt es auch, wem diese Gebote gelten. Gott selbst gibt diese Gebote, und sie kommen nicht von irgendeinem Menschen und sind willkürlich gewählt, und sie gelten nicht irgendwelchen Menschen, sondern dem Volk Israel, also den Menschen, die in einer direkten Beziehung mit Gott stehen sollen, wollen und werden. Die Verfassung beginnt also mit Gott selbst. Er stellt sich den Israeliten als ihr persönlicher Gott vor. Ich bin dein Gott. Als derjenige, dem es nicht egal ist, wie es ihnen geht. Ich bin derjenige, der dich aus Ägypten befreit hat. Am Anfang steht also die Rettung Gottes. Keine Forderung von ihm und auch keine Tat der Menschen. Durch seine Befreiung aus der Sklaverei sind die Israeliten jetzt frei. Und damit hat er, wenn wir darüber nachdenken, wenn jemand etwas für dich tut, worauf hat er Anspruch? Auf Dankbarkeit. Eigentlich hat Gott sich damit verdient, dass die Menschen ihm danken und ihn verehren. Aber er möchte das nicht als Zwang. Er will nicht eine neue Unterdrückung für die Israeliten, sondern er will eine Liebesbeziehung mit ihnen, in der er sagt, ich bin dein und du bist mein. Die Beziehung zwischen Gott und Menschen beginnt bei ihm. Er macht den ersten Schritt. Er ist der Initiator der Beziehung. Und er sagt hiermit, ich will eine verbindliche Beziehung zu euch. Und das bedeutet, dass ihr mich als euren einzigen Gott habt. Das Gesetz legt fest, wie die Israeliten ihre Beziehung zu Gott leben sollen, um von ihm gesegnet zu werden, um ein Beispiel zu sein, um andere in diese Beziehung zu ihm einladen zu können. Gott möchte durch die Gebote und die Israeliten allen Menschen zeigen, wie er selber ist. Und dazu passt auch, dass es eigentlich nicht die 10 Gebote heißt, sondern da steht die 10 Worte. Man könnte die Gebote auch immer mit »Du wirst nicht« übersetzen. Damit ist gemeint, dass wenn die Israeliten in einer Beziehung mit Gott stehen, dann werden sie alles vermeiden, was dieser Beziehung schadet. Überlegt nochmal an das Beispiel der Ehe. Wenn ich in der Beziehung, in der verbindlichen Beziehung mit Caro bin, dann überlege ich doch nicht die ganze Zeit, wie weit kann ich gehen, um sie nicht noch auch zu verletzen, sondern ich werde mich bemühen, diese Beziehung zu stärken und nicht kaputt zu machen. Und genau so ist es zu verstehen, wenn Gott sagt, du wirst nicht. Wenn du in der Beziehung zu mir aufgehst, dann wirst du keine anderen Götter haben. Die brauchst du überhaupt nicht, weil du bist ja glücklich und zufrieden mit mir. Wir lernen hier also über Gott, dass er persönlich für sein Volk und jeden darin da sein will. Er will eine verbindliche Beziehung mit ihnen, die sich darin zeigt, dass er sich um die Menschen kümmert und dass sie im Gegenzug ihm vertrauen. Wie geht die Geschichte jetzt weiter? Wenn wir das Alte Testament weiterlesen, dann sehen wir leider, der Mensch hat nichts dazugelernt. Die Israeliten sind keinen Ticken besser, als Adam und Eva am Anfang es waren, sondern auch sie entscheiden sich gegen das Vertrauen mit Gott. Wenn man dann die Propheten liest, dann merkt man, sie reflektieren dieses Versagen. Sie reflektieren, dass die Beziehung kaputt geht und sie lassen von Gott dem Volk ausrichten, euer Problem wird nicht gelöst, indem Gott mehr und mehr und mehr und genauere Gebote gibt, sondern euer Problem braucht ein neues Herz. Da muss sich grundlegend was ändern. Und sie kündigen den Messias als einen neuen Leiter an, der ihnen dieses neue Herz geben kann. Und dann landen wir im Neuen Testament. Gott selbst wird Mensch und lebt als Jesus aus Nazareth die perfekte Beziehung zu Gott. Er ist im Endeffekt der Bundes- oder der Beziehungspartner, den jeder Mensch sein sollte. Er ist in dieser engen Beziehung, die Gott sich mit jedem Menschen wünschen würde. Und als er am Kreuz stirbt, schafft er einen Weg, damit diese Beziehung wieder stattfinden kann. Jeder Mensch, der Jesu Tod stellvertretend für sich selber anerkennt und im Glauben annimmt, bekommt durch den Heiligen Geist die Möglichkeit, direkt mit Gott verbunden zu sein. Nicht, weil man danach Gott perfekt vertraut und es selber hinkriegt, sondern weil man seine Abhängigkeit und die Hilfe, die man von Jesus braucht, anerkennt. Was fangen wir also heute mit den 10 Geboten an? Das Neue Testament macht deutlich, die Gesetze sind weiterhin gut und richtig und da ist auch Gottes Weisheit weiterhin drin. Sie spiegeln sein Wesen wider, sie zeigen, wie Gott ist, aber sie zeigen uns auch, dass wir Menschen unfähig sind, sie aus uns selbst herauszuhalten. Als Nachfolger Jesu erfüllt Jesus an unserer Stelle das Gesetz. Das müssen wir nicht mehr erfüllen. Wir müssen es nicht mehr halten, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber wir können und sollen der darin enthaltenen Weisheit weiterhin folgen. Mit seiner Hilfe können wir das leben. Schließlich ist ja Gott nach wie vor derselbe. Gott hat sich nicht geändert. Das heißt, die Weisheit und sein Wesen, das er in die Gebote reingelegt hat, ist da nach wie vor drin. Und das hat sich auch seit dem Neuen Testament und Jesus nicht verändert. Und um dieser Weisheit Gottes auf die Spur zu kommen, müssen wir uns umgucken nach den Prinzipien, die da drin stecken. Manchmal ist das recht einfach. Man liest ein Gebot und kann das sehr einfach auf heute übertragen. Man versteht, aha, das hat das damals bedeutet und für heute macht es so oder so Sinn. Bei manchen Geboten ist es aber auch so, dass selbst wenn wir überlegen und nachdenken, dann kommen wir vielleicht trotzdem zu irgendeinem Prinzip, was immer noch sehr stark an die Lebenswelt von Israel damals geknüpft ist. Und dann macht es Sinn, dass wir uns die Frage stellen, welche Absicht hatte das Gebot? Worauf zielt das ab? Was sollte es bewirken? Wenn wir diese Fragen stellen, dann landen wir ganz häufig bei einem Grundprinzip. Und dieses Grundprinzip ist folgendes. Die alttestamentlichen Gesetze sollen den Israeliten helfen, ihre Beziehung zu Gott zu leben. Sie sollen sie vor Abfall schützen und sie sollen sie anregen, Taten der Nächstenliebe zu leben. Jesus fasst das im Neuen Testament folgendermaßen zusammen. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Im Kern heißt das also, alle Gebote, die wir in der Bibel finden, sind im Endeffekt nur ein Ausleben von diesem Doppelgebot der Liebe. Jetzt könnten wir Christen, und das machen wir auch manchmal ganz gerne, sagen, super, ich halte mich an die zwei und dann brauche ich nicht mehr weitergucken. Aber stimmt das? Was heißt es denn, Gott zu lieben? Was heißt es denn, den Nächsten zu lieben? Das ist gar nicht so einfach, das ist nämlich unheimlich abstrakt. Wir müssen überlegen, wie sieht das in meinem Leben aus? Und da können uns die Gebote, auch aus dem Alten Testament, eine große Hilfe geben, denn sie geben uns Beispiele, wie man die Beziehung zu Gott und wie man die Beziehung zum Nächsten gut leben kann. Was lernen wir jetzt also über unser erstes Gebot heute? Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Gott macht uns deutlich, es geht ihm um die Beziehung zu den Menschen, zu uns. Er will mein persönlicher Gott sein. Er interessiert sich für mich und er will mein Bestes. Im Gegenzug fordert er mein Vertrauen. Und er will der Einzige sein, auf den ich mich verlasse. Wie kann ich das heute leben? Wenn ich wie die Israeliten damals in einer guten Beziehung zu Gott stehen will, dann bedeutet das erste Gebot für mich, dass er meine erste Anlaufstelle sein will, und zwar immer und überall. Denn wem ich am meisten vertraue, der ist mein Gott. Daher frag dich, wohin wende ich mich, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe? Frag ich zuerst, was ich selber will? Frag ich meine Familie, meinen Partner, meine Kinder, meine Eltern? Frag ich meine Freunde? Oder frage ich Gott? Wer ist mein erster Ratgeber in schwierigen Situationen und Fragen? Sind das die Menschen, die mir nahestehen? Oder ist das Gott? Mit wem rede ich als erstes, wenn ich was Tolles oder was Schweres erlebt habe? Wem will ich das als erstes erzählen? Bei wem bin ich am ehrlichsten? Denk jetzt einen kurzen Moment über diese Fragen nach und bring das im stillen Gebet vor Gott. Wenn wir das ernst nehmen, dann merken wir, Gott will uns näher sein als unser eigener Wille. Wir sollen, bevor wir uns selber fragen, was will ich, Gott fragen, was willst du? Er will durch den Heiligen Geist in uns wohnen. Er will unsere Nummer eins im Herz sein. Das ist die Beziehung, die Gott sich wünscht und vorstellt mit uns. Und wir können das nur im Glauben an Jesus wirklich lernen und leben, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir uns mit ihm beschäftigen, uns dafür interessieren, was ihm wichtig ist, und indem wir ihm auch dann vertrauen, wenn wir vielleicht nicht verstehen, warum er was so oder so tut. Praktisch heißt das, ich muss mir in meinem Alltag die Zeit nehmen, um mich mit der Bibel zu beschäftigen. Mittlerweile haben wir so viele tolle Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das heißt, ich muss mir Zeit nehmen, um mit ihm im Gebet zu reden. Das heißt, ich muss innehalten, um auf ihn zu hören. Das bedeutet, ich möchte von anderen hören, wie sie Gott erleben, wie er in ihrem Alltag ihnen begegnet, was sie mit ihm erlebt haben, was sie über ihn gelernt haben. Im Endeffekt kann ich das meiste auf Gott beziehen, was auch für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gilt. Also miteinander reden, Erlebnisse teilen, um Verzeihung bitten, wenn wir Verletzungen verursacht haben, gemeinsam lachen, weinen, kritisch hinterfragen, wenn wir irgendwas nicht verstehen und, und. Der Unterschied zwischen der Beziehung zu Gott und anderen Menschen ist, Gott will die Nummer eins sein. Nicht irgendein Freund, nicht irgendein Ratgeber, nicht irgendjemand, den du irgendwann auch mal mit einbeziehst, sondern die absolute Nummer eins. Noch vor meinem Nächsten und vor mir selber soll mich Gott interessieren. Im Gegenzug liebt er mich aber auch mehr, als jeder andere das könnte und tut, und zwar auch mehr, als ich mich selber annehme und liebe. Gott will mein Bestes. Und er hat alles für mich gegeben. Da kann man nichts mehr draufsetzen. Lohnt es sich da, irgendjemanden ihm vorzuziehen? Irgendeine Beziehung, irgendeine Person? Ich glaube nicht. Ich bete noch zum Abschluss. Hey Jesus Christus, danke, dass du ein Gott bist, der unser persönlicher Gott sein will. Danke, dass du unbedingt eine Beziehung zu uns haben wolltest und willst und deswegen alles dran gesetzt hast. Du hast dich von unserer Ablehnung nicht aufhalten lassen, egal wann und wer, sondern du hast immer wieder gesucht nach einem Weg, damit wir wieder direkt mit dir Beziehung haben können. Ich danke dir, dass du da sogar so weit gegangen bist, dich selbst zu opfern, Mensch zu werden, all das auf dich zu nehmen, was wir getan haben, um die Beziehung zu zerstören. Ich danke dir, dass wir heute eine Möglichkeit haben, durch dich wieder direkt mit Gott in Verbindung zu stehen. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier begegnest, in dem Alltag, in dem Leben, dass du uns zeigst, wie wir die Beziehung zu dir leben können und wie du wirklich unsere Nummer eins bist und sein willst. Amen.